Kaba, 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 wir lieben Kabarett Intim.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Folge von Kabarett Intim. Ja, es ist die vierte Folge mittlerweile hier von unserem kleinen Gesprächspodcast. Ich kann leider immer noch nicht sagen, ob mein lieber Kollege Felix Lauschus im Jingle am Anfang singt, wir leben Kabarett Intim oder wir lieben Kabarett Intim. Je nachdem, worauf ich mich konzentriere, das höre ich auch. Leben und lieben macht auch für mich beides Sinn. Wahrscheinlich wird mein lieber Kollege Felix, der das gesungen hat, wenn er diesen Podcast hier gehört hat, sich bei mir melden und sagt, Rüdiger, sperr die Ohren auf. Es heißt selbstverständlich Hieben, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist Lieben. Auf jeden Fall sind wir hier der Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin-Mitte. Wenn Sie die Distel nicht kennen sollten, was ich mir kaum vorstellen kann, die Distel gibt es schon seit den 50er Jahren an dieser Stelle hier im Vorderhaus des Admiralspalastes, direkt am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Seit der Eröffnung hat sich baulich, glaube ich, gar nicht so viel verändert, inhaltlich glaube ich schon. Die Distel ist, können Sie auf unserer Webseite nachlesen, Deutschlands größtes Ensemble-Kabarett. Auch das muss nichts heißen. Größe ist auch im Kabarettbereich kein Qualitätsmerkmal. Größe ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Das sieht man ja im Deutschen Bundestag. Aber ich sag mal in diesem Fall hier schon. Ich will nicht sagen, dass andere kleinere Kabaretts schlechter sind, aber also die Distel ist schon toll. Ich sag mal so, ich habe hier schon doch die ein oder andere Vorstellung gespielt und ich habe schon öfter so nach der 5., 6., 7. Zugabe gedacht, ach, ich glaube, es hat den Leuten jetzt sehr gefallen. Aber den Beweis, wie lustig und wie gut die Vorstellungen hier in der Distel sind, können wir im Moment leider nicht antreten. Es ist Spielpause, schon ein ganzes Weilchen und mein Gefühl sagt mir, es wird auch noch ein Weilchen dauern. Und damit uns die Zeit bis zum Pandemieende nicht zu lang wird, machen wir jetzt hier diesen Podcast. Ich unterhalte mich alle 2 Wochen mit Kollegen und Kolleginnen, mit Spielenden und Schreibenden und wir wühlen so ein bisschen in alten Geschichten, Anekdoten und wagen auch einen Blick in die Zukunft. Kabarett Intim. Und ich habe auch heute wieder tolle Gäste. Gleich wird zugestaltet mir hier auf meine Kopfhörer ein Kabarett-Duo. Sie machen beides, sag ich mal, Disziplinen des Kabaretts. Sie schreiben und sie spielen. Sie schreiben auch für andere, sie schreiben für sich selber und spielen auch viel. Und sie leben beide in Köln und allein darüber könnte ich Stunden reden, deshalb hole ich sie jetzt mal dazu. Ich freue mich sehr und bitte freuen Sie sich mit mir auf Onkel Fisch. Bis gleich.
Kabarett Intim.
So, hallo nach Köln. Hallo nach Köln. Sind da Fische in der Leitung?
Hallo Berlin, wir rufen Berlin. Hallo Berlin, hier ist Onkel Fisch, live aus dem Onkel Fisch Büro.
Fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Herzlich willkommen, liebe Fische.
Wie ist das Wetter bei euch in Berlin?
Das, nett, dass du fragst. Das Wetter ist, ich befinde mich ja hier in der Studiobühne im Vorderhaus des Admiralspalastes der Distel. Man kann hier auf diesen fantastischen Balkon, ich nehme an, ihr habt den vor Augen treten.
Ja.
Mhm. Man möchte eigentlich immer sofort den Segen Urbi et Orbi aussprechen, wenn man das tut.
Absolut. Die Meisterschale
aber
hochhalten.
Ja, sowas, genau, richtig. Aber es ist, also nach Hochhalten und Segenssprechung sind wir schon wieder reingegangen, weil weht doch ein recht kühler Wind.
Das ist das Schöne, in Köln ist ja immer ungefähr gefühlt 20 Grad wärmer als
ja.
in Berlin.
Ja.
Und wir sind hier.
Bei uns fällt die Sonne auf den Park. Also ja. wir sehen hier Bäume im Sonnenlicht und eine einsame Dame, die ihren Hund beim Kacken beobachtet.
Das ist auch sehr schön. Das machen wir hier sehr gerne. Wir gucken immer den Leuten zu, wie sie ihre Hunde durch das so ein Ministück Grün führen hier.
Ja. Ich habe gedacht, das wäre so ein Berliner Ding, aber das gibt's auch in Köln. Ne?
Das gibt's auch in Köln, ja, definitiv. Wir haben den kleinsten Park der Welt vor unserer Nase und da werden dann die Hunde das ist eine Hundetoilette im Endeffekt.
Ja, also ich glaube, über 3 Hunde wird da geschlossen wegen Überfüllung.
Ja, wahrscheinlich. Wir machen hin und wieder im Sommer so Afterwork-Buhlen. Ja, also wir betonken uns ganz herzlich auch nochmal bei unseren Boccia-Lehrern und aber da bist du auch immer so, da passt du auch wirklich auf, bevor du mit den Fingern irgendwie ins Gesicht fummelst, finde ich, also ich zumindest passe da sehr drauf auf.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dann die Buhlkugeln, diese Stahlkugeln dann von dir wirst, musst du immer gucken, ob da gerade nicht ein Hund steht, weil das
ist auch wieder wahr.
Die Besitzer sind sehr
ja. Das ist vor allen Dingen, das verfälscht ja auch das Ergebnis.
So, entschuldige, Rüdiger.
Du, ja, du, was du, nee, ach du, geht schon. Ich, du lieber Himmel. Also das, damit ist es raus. Ihr sitzt in Köln. Das, ja. Ja, das ist sehr wichtig, also auch für den Podcast hier. Wir sitzen also nicht nur im, sag ich mal, im Mindestabstand, sondern wir sitzen richtig mit Abstand. Ihr seid in Köln. Welcher Park, darf ich mal, nur so Interesse halber, weil ich auch mal in Köln gelebt habe, wo genau?
Das ist der Jerionstrich, Lieberlein, der Jerionstrich.
Das gebe doch nicht, am Jerionstrich sitzt ihr.
Am Jerionstrich. Ja. Weißt du, jeder, der das jetzt bei Google Maps mal nachschauen will, der Jerionstrich, das ist an der Christophstrasse.
Ja.
Ja. So ziemlich zentral eigentlich.
Das ist aber sowas von mittendrin.
Ja, es ist total mittendrin und der Driesch ist nicht benannt nach Hans Adolf Eduard Driesch, einem in 1867 in Kreuznach geborenen Biologen und Philosophen. Nein, Driesch heißt tatsächlich brach- oder unbebautes Land. Das habe ich gerade nicht gegoogelt, ich weiß das.
Der lügt so.
Wahrscheinlich, weil du das auch schon das eine oder andere Mal gefragt worden bist.
Ich habe es tatsächlich vergessen, deswegen habe ich es gerade tatsächlich gegoogelt schnell.
Okay. Und wohnt ihr da, darf ich fragen, es heißt ja Kabarett Intim, die Sendung, ich stelle intime Fragen. Wohnt ihr da oder habt ihr tatsächlich da ein Fischebüro?
Das ist quasi hier unsere, sag ich mal, unser Kulturhaushalt hier, das Fischebüro. Da sind wir.
Da wir ja nicht nur auf der Bühne unterwegs sind, sondern eben auch relativ viel Radio und Podcasts produzieren seit vielen, vielen Jahren, haben wir eben schon früh auch uns ein eigenes Büro angelacht. Und hier am Georgenstrich sind wir jetzt ungefähr 8 Jahre,
ja, kommt
Jahre,
hin.
Sowas um den Daumen.
Wir haben was gesucht, was in der Mitte von uns beiden ist. Markus wohnt eher im Norden, ich wohne im Süden.
In Nippes.
Nippes und Südstadt, so, weißt du?
Nippes, sehr gut.
Quasi. Da treffen wir uns auf dem halben Weg dann quasi.
Ach,
das
mit
dem Büro war, das mit dem Büro ist auch eine sehr gute Idee, weil wir festgestellt haben, früher, ganz am Anfang, haben wir immer jeweils in unseren Privatwohnungen sowas uns da getroffen. Und es ist deutlich produktiver, um es mal so zu sagen, wenn man einen Ort hat, wo man hingeht und nicht so zu Hause so sitzt.
Ja, vor sich hin macht, genau. Ja,
genau.
Das ich glaube, das klingt sehr professionell, ehrlich gesagt.
Das ist jetzt furchtbar. Wir haben sehr früh damit angefangen, haben immer gedacht, wir machen es richtig oder gar nicht.
Ja.
Und wir sind dann, zu richtig sind wir noch nie gekommen.
Das probieren wir jetzt seit 1994. Ja. Aber ja, man darf die Hoffnung nie aufgeben.
Nee. Okay, jetzt ist schon die Jahreszahl 1994 gefallen. Ist das etwa die Zeit, die ihr schon verheiratet seid?
Das ist das mythische Gründungsdatum, der 6.3.94, haben wir irgendwann mal bestimmt als,
Oder hattet ihr ja gerade Hochzeitstag?
Ja, das stimmt. Wir vergessen den.
Ich habe den Vorteil, dass meine ältere Tochter einen Tag später geboren ist, deswegen kann ich es mir jetzt mittlerweile ganz gut, also mir fällt es immer einen Tag später auf, aha, ja, gestern war ja auch noch Onkel Fischtag. Aber es stimmt, wir sind beide ziemlich unaufmerksam, was Duo-Jubiläen anbelangt.
Ja, unsere Frauen erinnern uns wieder daran.
Okay, also ihr seid auch, ihr seid nicht miteinander verheiratet, ihr seid auch noch, ihr habt auch noch Partner.
Ja, das wäre jetzt, ich glaube, wenn wir noch miteinander verheiratet wären, dann, das wäre von der Belastungsgrenze, wäre das dann hoch.
Ja, sag ich mal offen. Nee, also es gibt auch ein Leben außerhalb und das ist schön.
Verstehe.
Nein, wir machen auch schon mal was zusammen. Also es ist durchaus nicht nur ein reines berufliches Miteinander, sondern auch, wir gehen auch zusammen Pool spielen, haben wir schon erzählt.
So.
Wir sind beide fanatische Fußballgucker.
Wir treffen uns auch manchmal nach einem Auftritt.
Ja. Und hin und wieder nehme ich ihn im Auto mit zurück.
Ah, das ist auch teilweise so nett, dass ich dann nicht laufen muss.
Ja. Ihr seid toll. Jetzt muss ich übrigens mal, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das am Anfang. Ich habe so viele Fragen. Also
bitte.
Erstens, wer das nicht weiß, Onkel Fisch heißen in Wirklichkeit, ihr habt auch richtige bürgerliche Namen, Adrian Engels.
Das bin ich.
Ja, das siehst du, und das ist nämlich das Schwierige bei euch beiden. Eure Stimmen, ich habe es eben schon gehört, wie der Techniker das zu euch gesagt hat, eure Stimmen sind nicht so unähnlich. Es ist nicht ganz so leicht, euch auseinanderzuhalten. Also Adrian, sag du noch mal was.
Ich fürchte, wir sind einfach zu lange schon miteinander, dass wir quasi unsere Stimmen sich angeglichen haben tatsächlich. So, weißt du, wir haben mit den Mondphasen haben sich unsere Stimmen angeglichen.
Ja, die Stimmen sind quasi die Chibo-Overalls im Partnerlook.
Die Windjacken. Wir tragen ja auch dasselbe auf der Bühne. Ne? Wir haben beide schwarze Anzüge an und deswegen, wir tragen auch noch das Gleiche. Es ist furchtbar. Ja, nicht also dasselbe, wir tragen das Gleiche.
Ich habe Videos gesehen. Oh. Ihr habt so einen Reservoir Dogs-Style, habt ihr, ne?
So ein bisschen, ja.
Das ist im Endeffekt.
Kann man sagen, ja.
Ja. Könnte auch sagen, Kabarettisten-Style, aber nein, Reservoir Dogs, ich glaube, das
klingt... Nee, das war Kabarettisten-Style absolut nicht. Wir haben uns damals entschieden dafür, dass wir uns Projektionsflächen anziehen.
Okay, gefällt mir. Genau, also Adrian Engels und den anderen Namen Markus Riedinger.
Das hast du hervorragend ausgesprochen. Ich bin begeistert.
Ja, toll. Nee, das ist deine Stimme. Ich glaube, ich werde es doch hinkriegen. Und warum, diese Frage werdet ihr schon oft beantwortet haben.
Nein, niemals. Überrasch uns, bitte.
Ich muss euch trotz allem noch einmal bitten. Ja. Und ich frag nicht nur, warum ihr Onkel Fisch heißt.
Gut.
Ich frag auch, warum ihr euch so schreibt, auch wie ihr euch schreibt. Es ist nämlich ein wildes, so ein bisschen auf Twitter, wie wenn man auf Twitter was ironisch schreiben will, dann macht man ja einen wilden Mix aus großen und kleinen Buchstaben.
Ja, und das bedeutet das? Das habe ich nie gewusst, dass man das bedeutet.
Seht ihr? Oh Mann, ey. Und schon hast du was Offensichtliches gefragt.
Ich bin also Digital Native, muss ich dazu sagen. Ja. Ich hab's einfach raus. Mhm. Also Onkel Fisch, der Name, möchtest du mal? Komm bitte.
Wir haben, wie gesagt, 94 haben wir dann beschlossen, dass wir zusammen auf der Bühne gehen möchten. Und
das klang jetzt wie so eine Fortsetzungsgeschichte gerade.
Ne? Also hätte ich einen logischen Aufbau gehabt.
Genau, das ist davor, sehr gut. Aber sehr gut.
Das ist erfunden, nein. Wir haben uns überlegt, wir machen was zusammen und wir hatten... glaube ich, noch 2 Wochen Zeit bis zur Premiere und haben uns bis dahin einfach nicht einigen können. Wir hatten, glaube ich, gefühlt 27 DIN A4 Seiten vollgeschrieben mit Namensideen.
Die wenigsten davon gut.
Das muss man zugeben.
Muss man ganz offen sagen.
Und dann hat uns unser Regisseur gerettet. Eben ein gebürtiger Hamburger, der überraschenderweise den Spitznamen Sporte oder Fisch hatte. Und die mehr war, dass einer seiner Freunde, der schon Vater war, der Vater sagte zum Nachwuchs, guck mal, da kommt der Onkel Fisch.
Wir fanden das wahnsinnig lustig. Es war auf einem Bus ungefähr auf der Höhe Messe Deutz.
Ja, richtig.
Und da haben wir, unsere Erinnerungen hier. Und wir wollten halt
keinen... Ob der Schelsig,
ja, herrlich.
Und nee, wir wollten einfach einen Bandnamen haben. Wir wollten eben keinen, wir sind nicht Engels und Riedinger, wir sind nicht Markus und Adrian, wir wollten hinter der Band auch ein bisschen verschwinden als Individuen, daher die Projektionsflächen. Du siehst schon, das war alles mal ein Plan, der ist jetzt nicht hundertprozentig durchgehalten worden, aber am Anfang war uns das sehr wichtig. Und also
du willst mir ernsthaft erzählen, dass ihr ein Konzept hattet?
Es ist leider so, ja.
Ja, okay,
wir hatten ein formales Konzept.
Sehr gut.
Kein inhaltliches, ein formales.
Ja, das Film.
Aber damit haben wir jetzt noch nicht die Schreibweise geklärt.
Die Schreibweise ist im Endeffekt, kommt die ein bisschen von der ersten Grafik, die ich gemacht habe für das
Plakat.
Da habe ich selber einen Schriftzug gemacht und da hat sich das dann ergeben, dass das eigentlich ganz lustig aussieht, wenn man den nachvollzieht in der klassischen Arealschriftform. Wobei damals gab es noch kein Areal. 94 hat noch kein Mensch mit Areal.
Also Computer waren kurz vor der Erfindung.
Ja, genau.
Wir haben mit Schreibtafeln gearbeitet.
Also unser erstes Logo habe ich auch in Stein gemeißelt. Das ist einfach hat sehr lange gedauert. Nein, aber es war dann eben, und es ist auch ganz schön so, weil es eben bedeutet, dass es keinen Onkel Fisch gibt. Also es gibt nicht den, das ist die Tante Auto und das ist der Onkel Fisch, sondern es gibt eine Band, eine Gruppe, einen Monty Python, das ist Onkel Fisch und deswegen die Schreibweise.
Verstehe, sehr gut. Und jetzt kommt die letzte Frage zum Namen. Ich habe kurz gedacht, weil eure bürgerlichen Namen sind ja auch, sage ich jetzt mal, nicht von Pappe. Du klingst, als wärst du der Sohn eines berühmten, also Adrian klingt, als wäre der eines oder ein Nachfahre eines berühmten Philosophen. Ja. Markus klingt, als wäre zumindest der Enkel eines oberbayerischen Brauereibesitzers.
Richtig, ja.
Engels, aber bist du mit Friedrich Engels verwandt?
Tatsächlich hat mein Onkel hat das mal sehr stark, der war Geschichtsprofessor in Köln und der hat das mal versucht rauszufinden und hat rausgefunden, dass ich in keiner Weise und zwar überhaupt nicht mit Friedrich Engels verbunden bin, gar nicht.
Schade, ich hatte jetzt auf eine, ja.
Ich hatte auch gedacht, dass ich jetzt irgendwie noch was zum...
Aber ich kann einwerfen, dass ich selber Bier braue.
So. Das tust du wirklich?
Das ist weitaus mehr wert.
Weißt du, ich bin zwar nicht mit einem Brauer verwandt, da habe ich mir gedacht, komm, dann mach ich das selber. Ich habe einen 30-Liter-Topf und da wird dann dreimal im Jahr ordentlich ein Bier angesetzt.
Fantastisch. Und stinkt das nicht sehr?
Frag meine Kinder. Dann wirst du das bestätigt bekommen. Ich finde das ja lecker. Bin auch in einer kleinen Stadt groß geworden, wo es eine kleine Brauerei gab. Und wenn man dann eben so als Stöpke durch die Stadt getigert ist und die haben gerade angemalzt, ich habe das total gern gerochen. Dieser süßliche Malzgeruch, das fand ich immer total geil.
Weißt du, als wir uns kennengelernt haben, und da war ich noch gar nicht so lange in Köln, aber da weiß ich auch noch, da bin ich hier durch Köln gegangen, habe zwischendurch gedacht, was ist denn hier los? Weil hier gab es damals noch richtig viele Kölschbrauereien so in der Innenstadt. Ja. Und Markus lief dann immer was mit hoch erhobener Nase, in dem Herzen zog so tief ein. Und ich mal so kurz vorm Erbrechen. Das war schon sehr lustig. Nein, der Geruch ist nicht schön. Ich bin froh, dass ich nicht dabei bin, wenn du das
immer noch lecker.
Ach, furchtbar ist, aber sein Bier schmeckt hervorragend.
Das muss er jetzt sagen.
Nein, das ist so.
Sehr gut. Also ich sehe, wenn Corona, wenn es noch schlimmer kommt, zur Not könntet ihr auch noch mit Bier brauen, vielleicht auch Geld verdienen.
Also
Onkel Fisch.
Mit Bier.
Bier. Nee, aber Bier. Das ist ja Blödsinn. Ihr habt, wenn ich das richtig einschätze, ihr habt auch in der Pandemie, obwohl ihr wie alle nicht auftreten könnt, wie ist es denn? Ihr habt zu tun, sage ich jetzt mal ganz blöd, oder?
Wir haben ganz, ganz großes Glück und sind da auch wahnsinnig dankbar drum, dass Onkel Fisch vom Tag 1 an immer Bühne und Radio machen konnte, verfolgen konnte. Das hat sich wirklich, wirklich auch zufälligerweise an Tag 1 so ergeben.
Also man muss, ich will es ein bisschen ausholen darf. Wir haben uns
immer unterbrochen.
Markus hat damals Rätsel und kleine Sketche für die Deutsche Welle geschrieben.
Ja.
Und
damals 1994.
1994
ja. War das. Ja. 93 okay.
War das schon. 93 sogar
okay.
Schon. Und dann haben wir, wir hatten uns bei einer Theaterproduktion kennengelernt, Studententheater, und hatten dann überlegt, wir könnten doch jetzt mal die Comedy-Welt revolutionieren und nichts Großes, und haben dann überlegt, dass wir mal was schreiben könnten. Dann haben wir uns zum Schreiben getroffen und an dem Tag kriegte er einen Anruf von einer Redakteurin. Und dann hat er mich gefragt, sollen wir nicht zusammenschreiben? Dann haben wir es zusammengeschrieben und da haben wir quasi von Tag 1 an Onkel Fisch Tätigkeit auch tatsächlich gleichzeitig für Bühne und Radio gearbeitet und das hat sich bis heute nicht geändert.
Und das ist wirklich auch das, was uns momentan in dieser wahnwitzigen Zeit gerade
die Schuppen rettet.
Insofern die Schuppen rettet, weil wir einfach weiter Radio machen dürfen, momentan vor allen Dingen einen Podcast für WDR. Fürs WDR-Radio und eine wöchentliche Serie für den SWR.
Ja, Zugabe heißt das, glaube ich, für den WDR, ne?
Genau, das war lange Jahre ein Satiremagazin, was auf WDR 2 lief. Dann ist das nach und nach eingedampft worden und hat dann ein letztes Dasein bekommen als Podcast, als reiner Podcast. Und ist dann jetzt wieder ins Radio zurückgehoben worden, weil plötzlich Löcher im Programm waren. Und dann haben sie sich überlegt, was haben wir denn noch? Ah, wir haben Podcasts und jetzt laufen wir wieder im Radio. Einmal die Woche. 23:30 WDR 2 und den Podcast findet man unter Zugabe pur. Es ist sehr lustig.
Ich habe reingehört, es ist wirklich sehr lustig. Und es ist sehr aktuell und ich glaube, dass ihr damit... Wie läuft dann so die Woche von nach der Sendung ist vor der Sendung? Wie oft sitzt ihr am Gerion Striche und arbeitet an dem Podcast?
Wir treffen uns im Allgemeinen, also für den Podcast eigentlich am Donnerstag und dann wird halt ziemlich, also der Donnerstag ist ein ziemlich strammes Programm. Wir müssen morgens erstmal einen kleinen Trailer fürs Radio produzieren. Dann sammeln wir Themen, wirklich die komplette Woche wird dann aufgeschrieben in Themen. Dann ruft der Redakteur durch, stellt uns seine Sketche vor, die er von der Woche gesammelt hat, die er zur Verfügung hat. Manchmal lässt er auch extra was produzieren.
Moment, und diese Sketche haben auch andere Autoren geschrieben oder das sind auch Sketche von euch?
Nee, das sind dann Leute von, das ist zum Beispiel Florian Schröder oder Dieter Nuhr, Wilfried Schmickler, Jana Fischer, Sarah.
Tobias Brodovi, also das sind einige Namen, die jetzt wahrscheinlich für die Radiohörer nicht ganz so bekannt sind, aber du hast hast auch immer wieder ein paar Kollegen von der Bühne dabei, die ein bisschen bekanntere Namen haben.
Sarah Bosetti könnte man auch in Berlin noch kennen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall kennt man die.
Ja, so, deswegen. Also, und die sind im wechselnden Besetzung machen die Sketchup für WDR 2 und die werden dann quasi in unserer Sendung nochmal zusammengefasst. Also gehört auch mit zum
Da haben wir im Allgemeinen haben wir dann so um die 8 Sketche, Beiträge von den Kollegen. Und wir moderieren drumherum und versuchen halt möglichst viel von dieser Woche immer abzudecken. Das ist so ein bisschen unser Ehrgeiz daran. Meistens allerdings, natürlich, was heißt nicht meistens, eigentlich versuchen wir immer noch was Besonderes damit anzustellen, dass wir, was weiß ich, wir haben das Ganze schon als Fußballspiel komplett durchkommentiert in der Woche. Wir haben es mal als Verkehrsmeldung gemacht, wir haben es gesungen, wir haben es gereimt natürlich. Wir kamen damit, das Schöne ist ja, dass man in so einem Podcast halt auch immer mit diesen Hörspielelementen arbeiten kann. Also für uns ist gar kein Problem, in Heißluftballon zu steigen und von Griechenland nach Berlin in 32 Sekunden zu kommen.
Also das Kino im Kopf hat den großen Vorteil, dass du keine logischen Zusammenhänge brauchst, sondern nur einfach Behauptungen. Du kannst einfach sagen, und jetzt sitze ich hier neben einem 2 Meter großen Teddybären, der anfängt, mich sehr böse anzugucken. Ja, und es gibt vielleicht niemanden, der das Gegenteil beweisen kann.
Sehr gut.
Und, wir hatten ja lange bei 1Live eine Serie laufen, das war Anfang 2000, die hieß Satan, die Serie, wo unsere Hauptfigur eben der Teufel war und der Teufel war 3 Meter groß, nackt und sehr grantig und er ist dann quasi immer an den Menschen gescheitert, die ihn entweder nicht verstanden haben oder noch schlechter waren als er. Das war so quasi dann immer der 1,30, 2 Minuten Witz, aber der Gag ist halt einfach, dass das funktioniert halt auch nur im Radio als Bild, weil du das Bild, wenn du es sehen würdest, würde es sich nicht zusammensetzen. Also selbst wenn du es mit CGI jetzt toll machen könntest, also es würde nicht funktionieren, es funktioniert nur im Radio und dann hast du aber trotzdem, das Bild ist sofort da, nur mit der Stimme.
Sehr gut. Und ich habe gesehen, ihr hattet auch ein Format, wo man vielleicht überlegen könnte, ob man das auch wieder sozusagen hochholt. Da ging es um den Ballermann. Das könnte aktuell werden.
Das haben wir auch lange gemacht. Die Ballermann-Nachrichten, war auch eine Radioserie, die wir auch ziemlich lange produziert haben. Ja, wir haben ein wochenaktuelle Nachrichten uns genommen. Und im Stile von Ballermann-Songs das Ganze, also es gab immer einen Vorsänger, der sozusagen die Hauptnachricht skandiert hat, vorgesungen hat und dann kam der Chor.
Wir hatten zum Beispiel, wenn man jetzt mal als Beispiel hat, da singt man eben, ne, Osama Bin Laden ist erschossen worden und dann singt der Chor über so einen Duch, Duch, Duch Beat, die Karawane zieht weiter, der Sultan ist tot, so, weißt du, so.
Oh Gott, das Lied, das weckt Erinnerungen, ja.
Wir sind hier täglich damit sowas konfrontiert.
Ich habe in Köln Schauspielausbildung gemacht und ich bin natürlich, weil ich dachte, das gehört dazu, ich nicht, dass das Geld gebraucht hätte. Ich bin Taxi gefahren, unter anderem Großraumtaxi. Und gerade so in der Vorbereitung, sagen wir mal, der Karnevalzeit, habe ich dann gerne mal so abends nach irgendeiner Sitzung 7, 8, 9 Leute gehabt, die ich dann irgendwo zurück in die Eifel gefahren habe. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Situation hatte, dass die Gruppe dann im Auto war und ich dann um meinen VW-Bus sozusagen rumging, um einzusteigen und kaum sitze ich drin, stimmt einer halt das Lied an. Die Karawane zieht weiter.
Das ist auch witzig. Ja, das ist ja der Gag dabei. Du gehst ja von einer Kneipe in die nächste. Das ist ja der Inhalt. Weißt du? Es bietet sich auch an.
Ja.
Ein Stück weit.
Jetzt haben wir gerade gesagt, was Hörspiel oder was Audioformate und Podcasts können, mit wenigen Mitteln Illusionen erzeugen. Aber ihr seid ja auch Autoren für die Bühne, für euch selber, aber auch für so fantastische Leute wie mich und die Distel hier. Ich höre die Dankbarkeit in deiner Stimme. was kann denn Bühne, was Podcast nicht kann? Das ist die Frage klang irgendwie sehr dramaturgisch, aber ich möchte sie trotzdem stellen.
Ja, bitte. Ja. Also ich meine, das ist ja, Natürlich Bühne und Radio, zwei sehr unterschiedliche Medien und du kannst auf der Bühne natürlich nicht eben, was Adam schon vorhin gesagt hat mit der Figur Satan, es ist fast enttäuschend, wenn man da jetzt sagt, okay, wir machen jetzt den 4 Meter großen Satan. Wir haben ihn aber dann auch auf die Bühne gebracht.
Wir haben auch lange überlegt, wie wir es machen. Wir hatten also mit Schattentheater gedacht und wir hatten mit Stelzen und sowas gedacht.
Großen Kostümen, ja, und riesen Aufwand uns Sachen überlegt. Wir haben es sogar einmal mit einem Schatten probiert,
ja, ja,
war aber auch furchtbar.
Ja.
Und sind dann eben auf den Punkt gekommen, nein, ist auch da kannst du das Kopftheater der Leute ansprechen. Die Behauptung, so, und jetzt kommt der Satan, der Fürst der Dunkelheit, das mächtigste Wesen seit 2000 Jahren. Du musst wirklich auch da mit der Stimme, Angst. Mit, ja, ja, du bereitest es vor, du machst dementsprechend musikalisch ein bisschen Brimborium. Und letztlich haben wir dann mir, also ja, muss ich nur mal sagen, ich bin das kleinere Übel in diesem Duo. Ich bin ja so anderthalb Köpfe kleiner als Adrian. Ihr habt dann so einen schönen Wikingerhelm mit einer schwarzen Perücke.
So eine Lockenperücke.
Lockenperücke geziert, die hatte ich auf. Das war eigentlich alles an Verkleidung, was ich hatte. Zwei Plastikhörner.
Nur die Projektionsfläche an.
Genau, sonst die schwarzen Anzüge. Und dann haben wir mit einem Toneffekt meine Stimme ein bisschen runtergepipst. So, heute ist das Ende aller Tage. Und allein der Widerspruch, dass dann der kleine Markus da auf der Bühne steht und Adrian von oben herab schon direkt wieder Witze machen konnte, hat einfach immer super funktioniert.
Es ist auch vor allen Dingen, das Lustige ist auch, es ist nochmal ein Dreher zu dem, was man schon vorher hatte. Also du hast im Endeffekt, man hat den Hochstatus des Satan in der Serie drin, ne, dieses gewaltige Monster. Und wenn man dann nochmal sagt, und jetzt kommt unser gewaltiges Monster auf die Bühne und du hast eigentlich einen Gag im Gag nochmal drin, das ist schon echt, also das hat sich echt super bezahlt gemacht, hat auch super funktioniert.
Insofern ist klar, Bühne ist was wirklich ein ganz anderes Medium, aber was wir im Laufe der Jahre, glaube ich, auch immer besser verstanden haben, ich weiß, als wir angefangen haben, haben wir auch noch viel mit Requisite und Verkleidung gearbeitet und im Laufe der Zeit haben wir immer mehr weggelassen, weil wir gemerkt haben, okay, es reicht, die Behauptung den Zuschauern vorzugeben und dann ganz kleine Accessoires. Und kleine Accessoires kann entweder, du machst eine andere Stimme, du gehst eine andere Haltung, manchmal hältst du von mir aus noch ein Mützchen hoch oder ein Spitzenhandtuch. Das reicht. Dann
ein Mützchen hoch, was ist das Bild?
Ich halte mal so ein Mützchen hoch.
So, schauen wir doch mal.
Nein, aber es reicht, wenn du die Leute gut einführst, wenn du die Einflugschneise für den Sketch richtig wählst, dann kannst du auf der Bühne genauso die Behauptung treffen. So, und ich bin jetzt auf der Zugspitze in 2500 Metern Höhe und da ist der Yeti, da ist Reinhold Messner, los geht's.
Und was ich zum Beispiel ein gutes Beispiel auch finde für Unterschied, also was man auf der Bühne, wie schnell man Sachen akzeptiert. Also wir hatten mal die Idee, dass wir wir haben unsere eigene Vorgruppe gemacht, das war glaube ich im zweiten Programm, da haben wir unsere eigene Vorgruppe gemacht, die Siamkatzen. Das waren siamesische Zwillinge. Ich weiß gar nicht, ob das PC heute überhaupt noch möglich wäre, aber damals, nein. Sehr wahrscheinlich nicht. Also wir spielten siamesische Zwillinge und wir hatten ein Kostüm uns machen lassen. Das hat, glaube ich,
meine Frau
hat das genäht. Ne?
Ja, ja.
Und das war so tierisch mit einem Pailletten-Jackett, was dann auseinandergesägt war und wo wir dann mit Schaumstoff so gleiche Schulterhöhe ungefähr hingebaut haben. Und das war halt unfassbar aufwendig für uns. Und wir haben diese Idee später nochmal wieder aufgegriffen bei einem ganz anderen Programm, 5 Programme später, ich weiß es nicht mehr, hatten wir nochmal, bot es sich an, da nochmal mit diesen siamesischen Zwillingen was zu machen. Und dann haben wir einfach vorne unsere Jacketts zusammengeknöpft.
Ja.
Also meine Seite Knöpfe, Markus Seite Knopfösen und die dann zusammengeknöpft. Und dann hat das genauso funktioniert vom Bild und es ist eigentlich gar nichts mehr. Weißt du so, du hast nichts mehr. Du machst nur eine kleine Geste und hast eine Riesenwirkung.
Ja. Ja, Behauptung. Ja, sehr gut.
Also das Schöne an der Bühne ist ja, dass du darfst alles machen, du kannst alles machen, du darfst das hier und jetzt nicht vergessen, aber du musst eben auch Räume nach oben öffnen.
Ja.
Spielräume.
Ja. Meine Frage, ich muss sagen, ich habe es ja auch gestellt, es zielt auch so ein bisschen darauf ab, dass ich jetzt natürlich, also ich so, die Distel ist ja jetzt schon, also ich habe das letzte Mal am 13. März letzten Jahres auf der Bühne gestanden.
Wow.
Und ja, ist schon ein bisschen her. Also
das ist lang her, ja.
Das ist lang her. Und ihr seid ja auch die Chefautoren, ich habe es in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt, von dem Stück, was ich eigentlich gerade noch geprobt habe mit den Kollegen zusammen, Deutschland in den Wechseljahren. Und wo sie jetzt so nach einem Jahr Pause, wo auf einer einen Art und Weise natürlich überhaupt nichts passiert ist, auf einer anderen Art und Weise aber natürlich auch wahnsinnig viel passiert ist, auch so in der Wahrnehmung der Leute und allem und was gerade ist. Und wir sind alle ein bisschen mürbe, so dass man sich fragt, ja, können wir das Stück eigentlich noch so spielen oder was muss ich auch ändern oder was glaubt ihr denn? Also müssen wir inhaltlich nochmal ran bei Deutschland in den Wechseljahren?
Ja und nein. Ja. Zum einen, ich meine, das Hauptthema in den Wechseljahren hat sich nicht geändert. Der große Wechsel im September, der wird kommen, so oder so. Und also von dem Thema sind wir, glaube ich, schon safe. Und das ist auch weiterhin ja was Spannendes. Also das, glaube ich, wird auf jeden Fall funktionieren, dass die Leute denken, nach 15 Jahren, Angie, ja, wie haben wir das überlebt? Wie
fanden wir uns dann? Und es ist ja auch, der Wechsel ist ja noch größer jetzt eigentlich quasi geworden durch diese sehr starke Corona-Problematik oder Thematik. Hat sich ja tatsächlich, also es wird ja noch sehr, sehr viel in der Nachschau kommen. Da kann man sich ja jetzt schon drauf vorbereiten. Also was hat sich verändert im Vergleich zu vorher? Ne? Wie verändert sich Wirtschaft? Wie verändert sich soziales Leben?
Und dazu kommt natürlich noch, dass wir, glaube ich, ja bis vor kurzem alle damit gerechnet haben, ja gut, ne, es wird ein neuer CDU-Kanzler werden.
Ja, das ist gerade aktuell ein bisschen fraglicher geworden. Ist nicht mehr ganz so zwingend.
Geworden, ne? Es könnte,
da hat auch jemand die Maske runtergerissen und gesagt, das könnte eventuell von der Provision her nicht klappen.
Ich höre deinen Gag.
Boah, ich fand meinen Gag besser als ihr zwei. Nein, aber ich glaube schon, dass also vieles von den Themen sind schon universelle Themen, die leider auch bleiben. Und
trotzdem werden wir auf jeden Fall.
Also gut für den Autor, schlecht
das stimmt,
für,
ne?
Für
also
die Welt. Aber
Themen, die jetzt gar nicht so im Bewusstsein sind, die aber eigentlich natürlich immer noch da sind. Also zum Beispiel, ich glaube, Waffenexporte in die Türkei ist zum Beispiel eines der ersten Themen, wenn ich mich recht erinnere. Es ist alles schon ein bisschen her, dass wir es geprobt haben.
Das stimmt. Das bleibt oder auch das Thema nochmal, das ja nochmal, finde ich, verschärft ist, diese ganze Fußball-WM in Katar. Das hat sich ja nochmal verschärft, finde ich, mit diesen ganzen Art, wie man jetzt mit Spielen umgeht, wie jetzt der Fußball als als Sonderregelung wahrgenommen wird und man selber schon immer denkt, ich kann mir doch eigentlich diese EM 2021, wie soll das denn gehen und macht das überhaupt Sinn und es ist doch auch ein ganz falsches Zeichen irgendwo. Also bist du irgendwie hin und her gerissen da auch.
Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Themen, die jetzt durch Corona zwar, man guckt nicht mehr so genau drauf, aber wir wissen alle, dass sie genau weiterhin da sind. Ob das jetzt der Umweltschutz, also Klimawandel ist oder ob das Thema Flüchtlinge ist, was da an den Grenzen der EU passiert, ist immer noch furchtbar und es ist immer noch wichtig, dass man wieder mal den Blick dahin wirft und sagt, okay, wir können es nicht verdrängen, wir dürfen das auch nicht.
Und wir versuchen es mit einer heiteren Note zu tun. Das ist teilweise gar nicht so leicht.
Ja. Und klar, das sind die Themen und wie glaubt ihr, sieht das mit dem Publikum aus? So, haben die Leute Bock auf Kabarett, auf Live?
Ich sag mal, herzlich willkommen beim angewandten Konjunktiv. Ich habe keine Ahnung, ehrlich.
Also die wenigen Momente, die wir jetzt hatten bei Auftritten mit Streaming und wo es dann teilweise auch Zuschauer gab, die so über verschiedene App-Funktionen zumindest virtuell Applaus spenden konnten und alle möglichen Herzchen und...
Es gibt ja Sachen, ne? Das ist ähnlich wie Areal, das kommt plötzlich einfach so um die Ecke.
Das habt ihr gemacht. Ihr habt Zoom-Shows oder Streaming-Shows, habt ihr gespielt?
Wir haben 2, 3, 4 Sachen gemacht.
Sehr überschaubar. Jetzt, also wirklich, waren, glaube ich, wirklich 4, 5 Auftritte maximal, die gestreamt wurden. Und wir hatten zweimal, gab es irgendwie mit Feedback Sachen. Also das eine Mal war klassisch, wirklich, die Leute haben danach was in den Chat geschrieben und gesagt, fand ich toll und ich habe mich gefreut und überhaupt. Und bei dem anderen Mal, die hatten wirklich so ein sehr schönes System. Da wurde vor der Bühne nochmal so eine alte Diaschau-Leinwand aufgebaut, so sah die aus. Da hast du dann als Spielen da drauf geguckt und die Projektion war, dass dann ganz viele Zuschauer als Avatar vertreten waren, der tatsächlich Applaus, den du auch gehört hast, spenden konntest. Und man musste sich ein bisschen an die Zeitverzögerung dran gewöhnen, aber dann konntest du irgendwann auch wirklich so ein kleines Bühnengefühl von Feedback wieder haben und das war, also es fühlte sich ganz gut.
Aber man muss ja, ich meine, ihr seid ja auch viel auf Tournee, man muss sich dann wahrscheinlich reinversetzen in ein Publikum, vielleicht eher so im Norden Deutschlands, wo es ein bisschen länger dauert manchmal. Nein, das ist jetzt eine bösartige Behauptung. Also das ist jetzt böse, das stimmt überhaupt nicht. Also alle Norddeutschen, ich bitte hiermit um Entschuldigung.
Im Gegensatz zu diesem ausgelassenen Partyvolk in Berlin.
Das ist ja, das stimmt. Ne, ja, okay. Aber genau, der Distel hätte die auch gespielt, das ist auch flach gefallen, oder?
Ja, nicht,
das hättet ihr nicht?
Ja.
Ach
das
Mann.
Wäre unser erster Jahresrückblick in der Distel gewesen. Das war sehr schade.
Ach, wie schön. Ja. Habt ihr... Ja, bitte?
Entschuldige.
Nee, du.
Nee, ich habe gar nichts. Ich hab doch gar nee, nichts
ich, nein, du möchtest.
Ich möchte eigentlich, was möchte ich denn von der Welt?
Ach so.
Ja.
Und die Distel, genau, für die Distel schreiben ist das, wie ist denn das Distel-Publikum? Wie ist denn die Distel als Raum? Wie findet ihr die Distel?
Also die Distel ist ein traumschöner Theaterraum. Ich finde den, also zum Spielen finde ich ihn sehr, sehr schön. Macht großen Spaß. Im Studio hätte ich auch gerne mal gespielt, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch, ich mache das ganz gern, wenn die Bühne nicht so hoch ist, eigentlich.
Ja. Eine Säule im Raum ist auch wunderbar. Also das
Säule im Raum.
Das ist ein Drittel im Publikum.
Wir haben schon auf einer Europalette gespielt, das ist alles möglich.
Ja, ja.
In der Imbusbude.
Ja, ja, kein Witz. Und insofern ist das halt, es ist halt schön, es ist vor allen Dingen, ihr habt ja nochmal ganz andere, bei euch ist, also ihr habt nochmal andere Möglichkeiten. Also wenn wir was für die Distel schreiben, macht uns das halt auch viel Spaß, weil es dann wieder was anderes ist. Es ist halt für drei Leute schreiben,
ja.
Mindestens drei Leute. Es ist
plus talentierte Musiker.
Talentierte Musiker, Leute, die wirklich singen können, zum Beispiel auch.
Und für den einen oder anderen Zwischenruf gut sind.
Ja, so. Ich meine, die werden, ja. Ich meine, der Dominik sagt uns ja immer, der Chef, baut mir die Musiker mit ein, die können was. Und dann müssen wir uns immer schön was dazu überlegen, aber das macht ja auch Spaß, dass du dann eben tatsächlich, du hast eigentlich ein richtiges Ensemble und das finde ich super.
Ja, ihr habt da einfach, ihr habt nochmal andere Möglichkeiten, ihr geht nochmal anders an Sachen ran, als wir das tun. Das ist für uns auch eine sehr liebend gern angenommene Herausforderung.
Ja. Naja, ich habe in den letzten Podcasts, ich habe auch mit Kollegen hier gesprochen, das ist aufgefallen, dass die meisten so ein bisschen auch an die Distel gekommen sind, wenn ich sagen wie die Jungfrau zum Kinder, aber dass doch viele von uns vorher eine Schauspielausbildung gemacht haben oder die Caro richtig ausgebildete Balletttänzerin ist. Ich habe eben bei euch auch durchgehört, dass ihr auch vom Schauspiel kommt, stimmt das?
Wir haben uns beim Theater, beim Studententheater kennengelernt und haben beide Privatunterricht genommen.
Ah, was habt ihr studiert? So, also.
Ich habe damals, das nannte sich Volkswirtschaftslehre sozialwissenschaftlicher Richtung. Ja, ich krieg den ganzen Satz noch hin.
Das gibt's, glaube ich, immer noch.
ich war eingeschrieben für Germanistik, Kunstgeschichte und Französisch.
Aber meistens haben wir eigentlich Essen 2 oder Wahlessen studiert.
Das sehr gut.
War schon
ausgezeichnet, teilweise wirklich auch paniert.
Und war das auch in Köln?
Das war in Köln, ja.
Das toll, ja? Ja, die Mensa kann ich auch. Und dann hast du gesagt, dass ihr die Comedy-Welt revolutionieren wollt. Und ihr habt die Comedy-Welt so hart revolutioniert, dass ihr euch Kabarett genannt habt. Oder wie ist da das Verhältnis? Comedy oder Kabarett?
Also die Unterscheidung, da kommen wir schon, ein ganz anderes Thema. Aber wir haben damals konkret uns als Comedy bezeichnet. Und wir wollten, sag ich mal, den Leuten das geben, was sie nicht sehen können, dürfen, wie auch immer man es nennt. Also wir wollten einfach was anderes machen. Wir wollten das machen, was das Publikum eigentlich wirklich will. Sprich, was wir wirklich wollen.
Das wussten wir.
Ja.
1994, ganz sicher.
Naja, habt ihr auch studiert, ja.
Und, ja, und wir waren so ein bisschen zwischen Monty Python und hier Bugs Bunny und also wir haben schon sehr wilde Vorbilder gehabt und waren aber eben davon überzeugt, okay, die Leute haben jetzt mittlerweile die klassische Comedy schon durch, das kennen die alles und es wird Zeit, wirklich was Neues zu machen. Wir wollten definitiv die Menschen überraschen, wir wollten was machen, womit man nicht rechnen kann,
Also wir haben, wie gesagt, uns war die Form fast wichtiger als der Inhalt. Wir haben nicht keine Kennisch-Geschichten gemacht, so, ne? Weißt du, das kennst du auch, wenn du die Straße runter gehst und die Ampel immer rot. Ach, das wollten wir halt nicht. Wir wollten keine Witze über Männer und Frauen machen.
Waren wir uns ganz sicher, dass die Leute das auch nicht mehr hören wollen.
Ja, boy, were we wrong. Aber
ja.
Das war 1994.
Ich wollte gerade sagen.
Wir waren uns auch sehr sicher, dass Parodien durch sind, vor allen Dingen von Grönemeyer, Lindenberg.
Das ist kein Witz, da haben wir 94 tatsächlich laut drüber gesprochen. Und auch da lagen wir sehr falsch. Nichtsdestotrotz haben wir haben versucht, eben was zu machen, was primär eigentlich so eine Irritationscomedy ist. Also wir haben Sachen gemacht, die verrückt sind, die sinnlos sind oder scheinbar sinnlos und in Varianten dann nochmal. Wir hatten zum Beispiel im ersten Programm, weiß ich noch, 5 Varianten vom Der Jäger aus Kurpfalz, die wir als Zwei-Mann-Chor vorgetragen haben, meistens ohne Ton. Das ist schwer zu erklären. Wir hatten eine Nummer, die hieß Books. Da haben wir zu Michael Nyman Musik aus einem Koffer mit großer Geste Bücher aneinander geklatscht. Das ist, auch das ist, wenn man das erzählt, unfassbar unwitzig. Ist aber so, was wir dazu gemacht haben. Also wir fanden es komisch. Also von den 10 Leuten, die diese Programme mal dann zwischenzeitlich besucht haben, fanden es immer 5 total großartig und 5 extrem scheiße. Und das war im Endeffekt so unser Start.
Und verstehe. Und Leute haben festgestellt bei euch, dass man auch über Dinge lachen kann, die man nicht zwingend versteht.
Ja, so. Das kann man, ja.
Ja.
Du musstest eben den Mut haben, dich mal auf eine ganz wilde Reise einzulassen, wo du einfach nicht wusstest, wo du am Ende rauskommst. Wenn du eben, sagen wir mal, eher ein traditionelles Verständnis von Humor und Komik hattest, dann warst du bei uns zumindest in den Anfangsjahren definitiv an der falschen Stelle.
Ja. Und wo waren so eure ersten Auftritte?
Den allerersten Auftritt haben wir gemacht im Philosophikum in Köln.
In der Uni, heimlich, haben wir uns am Hausmeister vorbeigeschlichen.
Ah. Weil wir brauchten einen Raum, wo Leute sitzen können.
Ah.
Und das waren einfach nur dann Freunde und Bekannte.
Und dann haben wir 2 Tische aufrecht hingestellt, um uns dahinter zu verkleiden. Weil ich habe ja schon gesagt, haben wir noch viel mit Verkleiden und Requisite gemacht. Und ich glaube, der größte Gag war, dass diese Tische ständig umfielen und wir dann immer in so einer halb umgezogenen Position,
so halb gehockt
vor diesen Leuten.
Da muss ich jetzt auch lachen, ja.
Ja, damals konnten wir das noch halb gehockt hinter Tischen stehen.
Naja, können gut,
wir heute gar nicht mehr.
Machen aus dem Alter sind wir raus.
Ja, aber ja. Nein, auf jeden Fall. Danach haben wir hier in Bürgerhäusern gespielt und waren dann plötzlich in Kleinkunsttheatern hier in Köln und das ging verhältnismäßig schnell.
Ja.
Und dann hatten wir einen regelmäßigen Termin in einem kleinen Theater, alles noch mit dem ersten Programm. Also das ging echt ruckzuck, dass wir irgendwie, sag ich mal, vom keine Ahnung zum Profitum, ich sage Profi,
zumindestens professionelleres Auftreten.
Genau.
Haben wir. Learning by doing.
Und das hat sich dann einfach weiterentwickelt.
Gab es denn damals Köln ist ja jetzt eine ziemliche Comedy-Hauptstadt. Gab es denn eine Comedy-Szene in Köln?
Ja, das war auf jeden Fall hier schon ein ziemlich stark vertreten. Es gab da tatsächlich 94 noch wenige Mix-Shows, das war noch relativ unbekannt. Stimmt.
Also wir haben auch mit 90 Minuten angefangen, also heute wird es ja normalerweise erstmal mit 5 Minuten anfangen, die du auf einer Stand-Up-Bühne irgendwo in einer Open-Mic-Night oder so spielst, das gab es nicht. Die einzige offene Bühne, die wir kannten, war hier in scheinbar
in Berlin, ja.
Nur scheinbar in Berlin.
Ja, oder Atelier-Theater, wo wir dann eben einmal mit dem Gregor...
Das war aber... War das noch beim ersten? Das war später.
Das Atelier-Theater, das ist doch um Ehrenfeld, ne? Nee, Atelier ist Ehrenstraße, ne? Nee, ach, ich bin
Atelier
total falsch.
Atelier ist Rohnstraße.
Ah, ich bin völlig falsch. Ja, Rohnstraße, mein Gott.
Am Rathenauplatz.
Da habe ich da auch mal gewohnt, ja.
Da habe ich auch mal gewohnt. Schön am Rathenauplatz.
Til Schweiger übrigens auch, ja.
Til Schweiger hat auch mal gewohnt, herrlich, wunderbar.
Entschuldigung. Das war irgendwie, was ist eher Martin Dimmel?
Parodien, wie du sagtest, Parodien sind durch.
Sehr schön, du, der war gut.
Dankeschön. Genau. Aber Comedy war das damals noch, das habt ihr noch als Comedy verkauft, aber wenn ich jetzt auf eure Webseite gucke, steht da Kabarett.
Richtig.
Was ist da passiert?
Mir fällt da noch
ihr wolltet Geld verdienen.
Deswegen haben wir gesagt, Kabarett, eine gute Idee. Ja. Der lustige Punkt war, dass ich dachte, ich musste gerade dran denken, das war 1994, eine der ersten Akquiserunden, die wir gemacht haben. Also damals so schön am Telefon sagen, wir sind sehr gut, bitte buchen Sie uns. Furchtbar. Und der eine Veranstalter, ich weiß nicht mehr, welches Theater das war, der irgendwie sagte, 1994, also der Comedy-Boom ist ja längst vorbei, meine lieben Leute. Das ist ja längst gestern. Comedy. Pff, doch keine Zukunft. Fand ich wahnsinnig lustig.
Ja. Wir haben Ja, wir haben Comedy vor allen Dingen auf unsere Fahnen geschrieben, sage ich mal, so bis 2008 etwa. Da 2008, 2009, da gab es dann so einen leichten Bruch, insofern, dass wir tatsächlich unseren Hauptarbeitgeber damals oder einer der wichtigeren Arbeitgeber eben 1Live, das ist das Jugendprogramm vom WDR, ja, jetzt verlassen haben, klingt immer so dramatisch.
Nein, wir hatten uns ein bisschen auseinandergelebt, wir waren ja jetzt auch schon dann alte Säcke, sage ich
mal. War das eine Pointe? Kann man das so sagen, das Jugendprogramm?
Das ist das Jugendprogramm.
Achso, das Jugendprogramm. Okay, nicht frag nur. Ja,
das ist schon tatsächlich, der WDR hat noch ein Jugendprogramm.
Okay.
Das hören auch junge Leute.
Und okay.
Dann, haben damals junge Leute gehört, damals, als Leute noch Radio gehört haben.
Ja. Und dann haben wir eben tatsächlich überlegt, okay, wir möchten gerne auch nochmal uns ein bisschen neu erfinden. Wir suchen jetzt gerade, 2008, 2009, da waren wir ja dann auch dementsprechend schon 14, 15 Jahre unterwegs und es fühlte sich irgendwie nach Neuanstart an. Wir wollten gerne auch eben was anderes machen. Und das erste Programm, was wir dann geschrieben haben, das nannte sich Allzweckaffen, das war noch nicht wirklich politisch. Das war nur einfach ein
es hat aber schon andere Form auch von Lustigkeit drin gehabt.
Genau, so. Es gab mehr ernsthafte Themen und es gab tatsächlich auch ein bisschen was Thematischeres irgendwo.
Also gesellschaftspolitisches. Wir hatten noch im Programm, zwei Programme vorher haben wir noch was gemacht über das Liebesleben der Hubschrauber. Dann haben wir jetzt eben über Kinder gesprochen oder sowas. Also oder Schule, weißt du, so Sachen, also die dann tatsächlich auch im Leben mehr vorkamen.
Da habt ihr auch persönlich, also war das auch eine Zeit, wo ihr selber Väter wurdet, habt ihr da Persönliches verarbeitet?
Ja, meine Kinder sind 2004 und 2006 geboren. Insofern, ja, ne, hat das wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ja.
Aber nee, ist das wichtig für euch? Also das eigentlich.
Also ich habe in der Zwischenzeit sehr schwer an meiner DVD-Sammlung gearbeitet, muss ich sagen.
Nee, das braucht auch seine Zeit. Ja.
Ja, finde ich auch. Und nein, auf jeden Fall
würde ich vor.
Das war zumindest so ein inhaltlicher kleiner Paradigmenwechsel im Programm. Und wir haben uns dann nachher überlegt, also weil wir reden halt viel über Politik und wir haben eigentlich immer viel vor uns hin philosophiert, was ist
klassisch. Die Welt gerettet, klassischerweise, genau. Ja.
Wir vom klassischen Kneipenphilosophen zum Schreibtischphilosophen geworden und dann sind wir dann irgendwann auch, haben wir gedacht, lass uns doch mal ein Kabarettprogramm machen. Und das war sehr neu, sehr aufregend, kann man nicht anders sagen. Also das erste Programm, richtige Kabarettprogramm war Auswandern gilt nicht. Da haben wir ein Heimatprogramm gemacht, haben uns da Gott sei Dank ein nicht so schweres Thema gesucht wie Heimat.
Und parallel, das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung, hat uns eine Redaktion, mit der wir heute noch viel beim WDR zusammenarbeiten, eben angesprochen und gefragt, ob wir da nicht was für sie mit politischem Inhalt schreiben könnten. Kleine Sketche. Und wir waren ganz begeistert, dass sie eben sich gefreut haben, dass wir mal einen anderen Blick aufs Kabarett gemacht haben, indem wir es eben nicht die klassische Glosse geschrieben haben, sondern eben einen wilden Sketch, ein Zwei-Personen-Ding mit einer leicht absurderen Angang an so ein politisches Thema. Und das funktionierte überraschend gut. Da haben wir ein schönes Feedback bekommen, sodass wir dann eben auch uns getraut haben, das auf der Bühne zu machen und gesagt haben, okay, dann kann man ja vielleicht auch das Liebesleben der Hubschrauber tatsächlich mit einem politischen Inhalt füllen, wenn man es nur schlau genug anstellt. Und weil das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich Onkel Fisch Kabarett-Satire-Ansatz so ein bisschen ausmacht, ist, wir versuchen immer einen besonderen Weg in das Thema reinzufinden. Also bei vielen Nummern, ja, besonderen Zugang, ja. Bei vielen Nummern ist es tatsächlich nicht nur einfach das normale Nacherzählen, okay, wir machen jetzt ein Thema über Lobbyismus, sondern eben, was kannst du mit den Lobbyisten Verrücktes machen? Und da schließt sich der Kreis.
Zum Beispiel bei Lobbyismus hat man so sehr schöne Nummer Political Transformers drin, wo wir Politiker gehen in die Wirtschaft gemacht haben und das war dann eben der Pofalla. Ich habe vergessen, aber wir haben mehrere Politiker gehabt und die waren dann eben diese Roboter, weißt du, also die Transformers-Roboter. Und die
Bumblebee. Politiker
Transformers, die dann mit großen, ja genau, mit so Geräuschen und genau, und immer wenn der dann ankommt, macht so. Und dann haben wir dann eben daraus eine Nummer gespielt, dass wir eben zwei Riesenroboter sind und waren aber Pofalla und ich habe es doch wirklich vergessen, ich komme nicht mehr drauf, wer der andere war.
Wurscht. Auf jeden Fall, was passiert, die kommen und gehen auch.
Ja, und auf jeden Fall war das war aber trotzdem eine sagenhaft lustige Nummer gewesen. Also richtig, richtig komisch. Kam sehr, sehr gut an. Ist aber eben was auf was anderes. Das macht halt außer uns, sagen wir, machen das wenig Leute auf der Bühne sowas.
Verstehe. Also, Entschuldige, ja, nee,
sag ja, bitte, mal, wir reden zu lange.
Nein, ist ganz wunderbar. Das sollte ja so tun.
Furchtbar.
Ich habe nur gerade den Gedanken gehabt, ihr habt sogar die Transformers auf der Bühne gehabt. Jetzt macht mir das für mich auch Sinn, was auf eurer Webseite steht. Action-Kabarett. Also mehr Action als die Transformers geht ja gar nicht.
Das ist korrekt. Also wir versuchen auch immer, in jedem Programm eine Zeitlupe drin zu haben. Das ist für uns, sagen wir, mittlerweile schon Sport. Also wir haben jetzt gerade beim Jahresrückblick hatten wir zum Beispiel, als der Trump jetzt nicht gehen wollte, als er seinen Wahlsieg, sage ich schon, oh Gott.
Siehst du, es wirkt.
Nicht
es wirkt.
Sagen, salz über die Schulter, Hasenpfote streicheln.
Lustig. That's right, I won. That's right.
Da haben wir hatten eine Nummer gemacht, dann, weil der ja nicht gehen wollte und es nicht anerkennen wollte, haben wir jetzt eine Nummer gemacht, wir spielen mir das Lied vom Tod, dass dann Joe Biden und er das große Western-Duell abziehen und wir dann quasi im Endeffekt in diese Monty Python-Nummer reinrutschen. Ich bin noch gar nicht, das ist eine Fleischwunde mit dem schwarzen Ritter. Mhm. Nur haben wir eben, der schießt halt, Joe Biden schießt immer auf Trump und Trump wird getroffen. Und dann geht es aber einfach weiter, weißt du, kommt wieder dieselbe Musik, ach, ich bin noch gar nicht tot, pff. Ah ja, ich wollte noch ein bisschen Golf spielen, pff. Ah, ich möchte noch mal sagen, pff. Ah, ich habe gewonnen, pff. Weißt du, es hört nicht auf und es hört nicht auf und es hört nicht auf und das sag ich mal, ist unsere Herangehensweise, so, das haben wir zwischendurch einfach richtig Spaß
zwischendurch
dran.
Ist es, ne? Ja, genau. Ne?
Wir reden auch ganz normal über Themen und unterhalten uns und wir nennen das immer unser Palando, wir werfen uns gegenseitig so ein bisschen die Bälle zu und versuchen das so auf der Bühne entstehen zu lassen, was wir vorher geschrieben haben. Und und
aber dann, genau, als zur Abrundung gibt es dann meistens einen schönen Sketch, der eben wirklich noch Action hat.
Also jetzt gerade haben wir Scholz und Vorurteil gespielt, das ist auch was wir sehr mochten. Scholz und Vorurteil ist der alte Vorstand der SPD und die noch nicht mehr ganz so junge SPD selber fahren mit der Kutsche übers Land und er sagt dann:
Nein, nein, SPD, mein Entschluss steht fest. Du wirst Lord Olaf zur Wahlurne führen.
Oh nein, Vater, ich liebe Lord Olaf. Weißt du, sowas, ne? Das ist dann eben, dass man in so eine komplette, völlig absurde Situation reinkommt, die sich aber irgendwie erschließt.
Ja, sehr schön. Ich, wenn ihr jetzt nochmal, nehmen wir an, es wär 1994 und die Fische wären nochmal, nee, der Original.
Sehr schön.
Ja, sehr gut. Fiel mir gerade ein, eins live. Gut. Der, obwohl da ist es, ich glaube 1996, ne? Auf jeden Fall, ja. Die Fische wären nochmal jung, ich darf das sagen, weil ich glaube, Adrian, du und ich, wir sind gleich alt. Was würdet ihr denn, welche Waffen würdet ihr denn heutzutage wählen? Würdet ihr wieder auf die Bühne gehen und Podcast oder Hörspiel machen oder Radio? Oder wie steht ihr denn so zum lustigen TikTok-Video? Oder was würdet ihr, oder würdet ihr vielleicht andere Medien wählen?
Könnt das überhaupt nicht mehr sagen, weil wir kamen ja, unsere ganze, da musste die ganze Sozialisierung ja auch nach vorne spulen und das ist, glaube ich, nicht möglich.
Geht gar nicht.
Ich meine, ne, also als Kind habe ich mit einem Kassettenrekorder versucht, selber Hörspiele zu machen, ich hatte noch nicht mal einen Mehrspurrekorder, ich musste wirklich alles hintereinander aufnehmen und.
Nur mit der Pausetaste.
Genau, ja. Wenn man die Pausetaste hatte, vorher gab es ja noch, die Stopptaste. Ja.
Kunk. Und wenn du jetzt, ja, ne, ich meine, ich sehe das ja natürlich bei meinen Kids, die wachsen ja ganz anders auf, die gehen ganz anders um. Ich habe gerade Adam vorhin erzählt, meine Tochter muss für ein Schulprojekt eine Kurzgeschichte vertonen und ich habe dann großspurig gesagt, ja, dann kommst du bei uns mal in Schule und wir nehmen das dann in Ruhe auf. Mhm. Und 3 Tage später sagt, ja, das hat mir zu lange gedauert, ich habe das hier schon mal mit der App und hier hörst du das an und denkst, klingt gut, das hast du richtig gemacht, das war, okay, ich gehe nach Hause.
In den Keller, wir beide schließen uns in der Garage ein.
So einen Moment hatte ich, als meine Tochter vor mehreren Jahren schon mit dem iPad mit Playmobil-Figuren oder Lego-Figuren ein Stop-Motion-Video gedreht hat, wo ich dachte, okay, ja, nee, da komme ich auch nicht mit. Ja.
Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo man das erste Mal die Finger an eine Super-8-Kamera bekommen hat? Also nicht ein VHS, sondern davor noch, wo man selber gedacht hat, ey, wir machen selber einen Film. Ey, und irgendeiner hat dann so eine Super-8-Kamera an den Start gebracht. Und dann hat man dann irgendwie sich irgendwas überlegt, so völlig hanebüchenden Kram. Und hat man dann selber Sachen gefilmt und fand das danach total super.
Du, ich habe diese Woche gegoogelt, was kostet es, Super 8 zu digitalisieren. Weil ja, hier liegen noch so ein paar Bänder. Ja, es gibt, je nachdem welche Auflösung, aber das geht so pro Meter los ab 70 Cent. Also da kommt was zusammen, glaube ich, will ich damit sagen.
Das ist nicht schlecht. Ja. Wie viel Meter hat ein Band? Normales Band?
Ich
habe das in Meter nie gerechnet.
Es ist 8 Millimeter breit, aber das wolltet ihr nicht wissen.
Das ist ein bisschen wie so eine Floppy-Disk, weißt du, da gehen, wo 4 MB drauf ging. Das ist so ein bisschen so, das ging, du hast 3 Minuten Film gehabt oder 1 Minute Film.
Auf eine Floppy-Disk ging kein MB drauf, liebe Leid.
Nein, ich meine jetzt, ich stehe schon bei der Diskette. Ich bin ja schon bei der Diskette.
Aha.
Ich war bei der 4 MB Diskette.
Mich hat neulich eine Jugendliche gefragt, was zum Teufel ist eine CD brennen?
Ja, ja. Und dann hast du ihr einfach wortlos direkt...
Ja, aber
bist du umgedreht und gegangen.
Aber trotzdem, die sozialen Medien und sowas ist ja, also ich habe gesehen, ihr habt 12.000 Follower auf Twitter.
Fake News.
Das erstaunlicherweise, obwohl euer letzter Tweet, glaube ich, vom November ist. Wie,
Das ist irgendwie, ich hab das mit Twitter nie so richtig verstanden. Also, ja,
ihr seid doch eine Macht damit. Also was ich damit sagen will, ist es nicht vielleicht so, dass man vielleicht auch viele von euren sehr guten Gags aus dem Podcast, juckt es euch da nie in den Fingern, die mal kurz als Tweet mal loszulassen?
Das Problem ist, wir sind, sage ich mal, Social Media unaffin. Um es mal so zu sagen. Also es ist einfach so, wir haben da echt keinen, also ich habe das Thema, ich habe jetzt 15 Ansätze gemacht für den
Satz. Aber wo klaut ihr dann eure Gags?
Das frage ich mich auch. Nein, der Punkt ist, dass wir haben es mit Kollegen gerade besprochen, die in unserem Alter sind und die sagten auch, ich brauche, um Tweet abzusetzen, brauche ich eine halbe Stunde so gefühlt. Mhm. Ne? Formuliert sich einen rum, dann überlegt man, wie macht man es und dann ja und dann hey, so. Und die heutige Generation macht das in 30 Sekunden nebenher. Ja. Und wir sind, es ist nicht unser Geläuf einfach. Und da fühle ich mich auch gar nicht zu Hause, muss ich ehrlich sagen.
Wir geben auch zu, dass wir tatsächlich weiterhin Probleme mit Tweets, Twitter und Facebook und Instagram, den ganzen Monopolisten da haben. Also das Thema Daten ist ja, also wir hängen immer noch der naiven Sicht der Privatsphäre an.
Völlig absurd.
Und da tun wir uns schwer.
Ihr seid älter, als ich dachte, ja.
Ja.
Wir sind natürlich auf all diesen Medien, das hat auch viel mit unserer sehr engagierten Agentur, die ist wirklich toll, zu tun, die immer sagt, Jungs, egal, ob ihr da kritisch seid oder nicht, ihr müsst aber... Und wir sehen das ja auch ein, dass man irgendwie einen Kontakt zu den Menschen hat. Das ist wahrscheinlich jetzt auch in den Corona-Zeiten sogar, hat es noch mehr Bedeutung.
Grundsätzlich, was uns dann auch dann natürlich dabei wieder ein bisschen berührt oder kickt, wie man so schön neudeutsch sagt, ist, dass man natürlich wieder was anderes machen muss. Weißt du, du hast wieder eine neue Präsentationsebene, die anders funktioniert als Bühne, die anders funktioniert als ein Radiobeitrag, sondern du brauchst eben was, du musst halt was für Social Media machen, da musst du halt anders arbeiten. Und das ist natürlich auch wieder für uns wieder interessant, so inhaltlich. Aber es ist trotzdem alles für uns, glaube ich, bedeutend aufwendiger als für junge Leute.
Ja.
So. Und ja.
Möchtest du unser Social Media Beauftragter werden?
Ach du, das ich.
Du alte Twitter-Sau.
Ich alte Twitter-Sau. Du, ich mit meinen 500 Followern, da komme ich ja mit euch nicht mehr. Was ich allerdings feststelle, gerade jetzt in dem letzten Jahr in der Pandemie, ich lese viel auf Twitter und denke schon manchmal verflixt, wenn sowas irgendwas passiert jetzt, wie die Woche jetzt neuer Lockdown oder Mallorca oder sowas, keine Ahnung, da haut Böhmermann innerhalb von einer halben Stunde 3 Gags raus, die sind, wo ich denke, ja, wenn wir die in einem Programm drin hätten, das geht so schnell, das ist so aktuell und hat so eine Reichweite, schon manchmal denke, boah, also da hinkt die Bühne vielleicht hinterher. Andererseits, es gibt auch wenig Schnittmenge. Also die Leute, die bei uns in der Diesel im Publikum sitzen, kennen den Gag jetzt nicht zwingend von Twitter.
Und dann musst du dir auch aus Sicht von Herrn Böhmermann musst du ja auch nur ein erfolgreiches Autorenteam haben. Das ist ja...
Das macht der Jan alles selber.
Ach so, entschuldige. Wie konnte ich eine Sekunde... Neid.
Der Jan ist aber auch schnell. Wir kennen Jan noch früher von vor Böhmermann.
Aus 1 Live?
Aus 1 Live Zeiten. Und da war der schon auch, also der ist schon
ja,
auch.
Das stimmt, das also muss man auch sagen.
Sehr gut, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Du hörst mich nicht widersprechen.
Aber
ja.
Aber es ist eben der Punkt, die Bühne ist eben anders. Es ist der Ort, wo du dich, also ob's, wie lange ist das noch, eigentlich wird es das immer geben, glaube ich, weil du grundsätzlich immer diese Geschichte hast, man kommt da immer wieder zurück auf das Lagerfeuer, irgendeiner setzt sich hin und erzählt dir eine Geschichte. Und wenn er eine gute Geschichte erzählt und du mit den anderen Leuten am Lagerfeuer sitzt, dann hat es dich irgendwie berührt und das ist ein emotionales Erlebnis, was du eben auf einer Theaterbühne natürlich dann anders und viel größer machst. Es ist aber im Endeffekt bleibt es das Gleiche, ob das jetzt die Geschichte ist, ob du irgendwas Olles von Aischylos erzählst oder Shakespeare oder eben ein Kabarettstück heutzutage. Es bleibt immer das Gleiche. Du gehst hin und du erlebst mit anderen Leuten zusammen in einem Raum, wie andere Leute dir live gerade etwas präsentieren und das wird ein TikTok oder eine YouTube-Sache natürlich nie machen können. Dafür können wir aber auf der Bühne auch Sachen nicht machen, die YouTube und TikTok machen kann. Eben, wir haben nicht die direkte Ansprache zu Hause auf dem Sofa, die zum Beispiel dann eine ganz andere Perspektive.
Herrlich.
Und du liest ja Twitter auf dem Handy und nicht auf der Bühne.
Das waren doch jetzt sehr beruhigende Worte. Also wenn etwas mich mit Zuversicht stimmt, dass auch nach der Pandemie Leute wieder ins Theater und auch in die Distel und in alle anderen Veranstaltungsorte gehen werden, dann das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ich sage immer Popcorn und Bier, dann kriegst du schon erst die halbe Miete.
Okay.
Aber nicht zusammen. Ich glaube, Popcorn und Bier also zusammen.
Eine gute Geschichte und Popcorn und Bier.
Alkoholiker zumindest.
Ja. Letztlich ist die Bühne natürlich auch immer der Rotwein aus Italien, der nur in Italien so gut schmeckt. Das ist halt immer das Gleiche. Du musst da sein. Es ist der Ort.
Oder das Jever am Strand von, ja.
Genau, das Jever in der Kneipe in Baden-Württemberg ist nicht dasselbe wie am Strand in St. Peter-Ording.
Ja. In Baden-Württemberg kriegst du so aufs Maul mit dem Jever.
Ja. Kriegst du aufs Maul, du.
Kriegst du aufs Maul.
Hast du mal direkt einen Druck, du.
Ja, so nicht.
Nein,
zack. Unser Baden-Württembergisch ist übrigens authentisch.
Voll im Baden-Württembergerisch und dafür kriegst du aufs Maul.
Das stimmt, da gibt's richtig was. Ja, so, Entschuldigung. Wir haben die Wiedervereinigung der Württemberger und Badener vorangetrieben.
Ach, verstehe. Ja, sehr gut. Das, schön. Was hat das Jahr, das 2021, was hat das für euch noch parat?
Das Verrückte ist,
habt ihr Urlaub geplant? Habt ihr Vorstellungen geplant?
Der war gut. Ja. Also böse, aber gut.
Also wir wollen.
Ich führe euch aufs Glatteis.
Ja. Wir wollen nach Malle.
Ja, wer nicht?
Wir sind auf dem Flughafen gerade.
Ja. Auch ein Fisch bitte zum Morning.
Tatsächlich, völlig absurderweise werden wir im Oktober Premiere von einem neuen Onkel-Fisch-Programm feiern. Zumindest ist das der Plan, der seit 2 Jahren in unserem Kalender steht. Und ja, wir sind noch willens.
Also Premiere ist am 7. Oktober im Düsseldorfer Komödchen. Und es wird das herrliche Programm Wahrheit, die Nackte und die Ungeschminkte sein. Heißen ist der Name. Und der Rest wird sich zeigen. Aber wir haben das vor. Also da haben wir auch ein bisschen was für den Sommer vor. Und dann geht's ja dann am Ende des Jahres wieder in den Jahresrückblick.
Ja.
In die große Rutsche.
Und ich habe immer noch auf dem halben Ohr, dass wir noch so ein Stück in der Distel laufen haben.
Du, ich wollte gerade sagen,
könnte sein,
dass eigentlich haben wir genau das Gleiche vor. Auch bei uns würde ich sagen, wenn es gut läuft, haben wir spätestens im Oktober eine Premiere von einem Onkel-Fisch-Stück.
Ich bin
vielleicht ein bisschen früher. Ja. Theoretisch, pass auf, ich sag euch was. Wir haben schon ich habe einen Termin bestätigt hier im KBB, im künstlerischen Betriebsbüro. Nein, ich glaube, für den. Naja, das genau, also hier in der Buchhaltung. Also für den. Ich glaube, für Mitte Juli.
Mitte Juli?
Für Mitte Juli, aber pass auf, Open Air.
Im
Senftenberg.
Klappt das Dach auf?
Im Senftenberg?
Im Senftöpfchen. Nein, in Senftenberg.
Was ist denn das Senftenberg? Was ist Senftenberg?
Ein Ort.
Ah.
Achso, ihr spielt gar nicht.
Das ist nicht die Premiere. Entschuldige. Da ist nicht. Gerade. Nein, das ist nicht in also nicht, das wäre sozusagen nicht die Premiere in der Distel, sondern das wäre bereits ein Gastspiel. Also da sollten wir theoretisch schon vor eine Premiere in der Distel gehabt haben. Wir bleiben zuversichtlich.
Kommt Jens Spahn?
Jens Spahn? Ja, aber privat. Ich weiß es nicht.
Es kommt drauf an, ob ihr was zu verkaufen habt. Der Punkt ist der,
ja.
Wir sind alle beste Hoffnung, dass das im Sommer irgendwie alles wieder funktioniert. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Also wir haben auch jetzt, es gibt ja immer noch Leute, die gesagt haben, wir können im April wieder spielen, aber
Nee, das sehe ich jetzt gerade nicht kommen. Genau, das heißt, da hättet ihr Premiere und war irgendein Booker schon verwegen, eine Veranstaltungsort schon verwegen genug, euch eine Tournee zu planen?
Ja, natürlich. Wir gucken hier auch gerade auf unseren Kalender. Das ist so ein ganz normaler DIN A0, was weiß ich, der an der Wand hängt. Und der Oktober, November, Dezember ist rammelvoll.
Oh Mann.
Da wird es richtig knackig. September haben wir auch ein bisschen, aber da müssen wir ja eigentlich vor Premieren spielen und proben und das schöne Stück auch zusammenschrauben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage noch, meine Schlussfrage sozusagen gewesen, wann wollt ihr anfangen zu proben? Ich habe neulich gelesen, ich glaube, es ist ein Zitat von Leonard Bernstein, große Dinge erreicht man mit einem Plan und zu wenig Zeit. Im Moment haben wir alle zu viel Zeit, ja.
Das ist tatsächlich auch, das merken wir auch beim Schreiben, dass wir jetzt gerade irgendwie so, man hat so ein bisschen so auch nicht wirklich so die Deadline im Auge. Ja. Das ist halt fast ein bisschen schade. Proben, das läuft bei uns immer so parallel. Also wir proben anders, sage ich mal.
Also ja, wir haben natürlich schon einen Großteil der Texte dann stehen, dann fangen wir an, die ersten Sachen zu lesen.
Regie macht übrigens Jens Neutag,
falls ihr den schon mal gehört habt.
Ja, schön, aber wir haben ja wirklich eine Menge gemeinsam vor. Also Jens,
Tut uns leid.
Und dann überlegt man sich aber auch schon dabei, okay, wir brauchen noch eine Nummer, die ein bisschen diese Stelle hier auffängt und das müssen wir nochmal anders schreiben, das müssen wir nochmal umarbeiten. Also das ist bei uns tatsächlich so ein bisschen Work in Progress. Dass man da auch immer wieder was zusammenliest und dann wieder dann in die Schreibwerkstatt geht.
Und im Gegensatz zu vielen Kollegen haben wir bei der Premiere das Programm fertig.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja. Aber wir waren immer schon, wir haben früher auch immer Aufzeichnungen von Premieren gemacht. Unsere große Programmaufzeichnung, mit der man dann hausieren gegangen ist, so, die hat man dann bei Premieren gemacht. Das wird auch kein normaler Mensch machen heutzutage. Nein, aber
unglaublich. Also Männer, habe ich gerade Männer gesagt. Also ich stelle fest, euer Erfolg, sagt man heute, Männer sagt man glaube ich auch nicht mehr. Männer ist, also meine Herren, euer Erfolg, stelle ich fest, kommt nicht von ungefähr. Ihr habt ein Büro, ihr habt einen Plan gehabt, was ihr vorhabt mit eurer Comedy. Ich höre, ihr nehmt euch Regisseure, obwohl ihr wahrscheinlich beide von Ideen übersprudelt. Ihr macht offensichtlich ganz viel richtig.
Wir sind, zumindest haben wir immer gesagt, wir wollen es produktiv machen und wir wollen es richtig machen und nie, es war nicht nur eine Entscheidung aus Liebe zum Genre, sondern auch immer gesagt, das muss auch gut werden.
Ja.
Das war zumindest der Plan. Und dann haben wir das gemacht, was wir gemacht haben und schade. Einfach schade.
Na gut. Ich
all die Jahre vertan.
Ich hoffe, auch dieser Podcast hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
Es war ein wilder Ritt, aber sehr geil.
Schön mal wieder mit dir zu reden.
Ja, finde ich auch. So. Das ist diese Podcast-Aufnahmen alle zwei Wochen, das ist auch immer mein gesellschaftliches Event, der Woche, der zwei Wochen. Also das ist mein Höhepunkt in meinem Leben.
Das mit dem Höhepunkt hast du gesagt, ja. Aber wir verstehen dich und dann ist es total wichtig, dass man auch was hat, was einen dann ja nicht nur Spaß macht, sondern auch wieder als Künstler fordert. Das ist geht uns allen so.
Ja. Sehr herrlich. Gut. Herrlich. So, dann wünsche ich euch noch einen besonders schönen Tag am Gereons Driesch. Arbeitet ihr jetzt noch?
Heute nicht mehr.
Wann habt ihr Donnerstag? Donnerstag, habe ich rausgehört, ist euer Hauptkampftag.
Ja. Donnerstag bitte nicht anrufen, da sind wir wirklich, wirklich im Brass.
Ja. Also, genau.
Sonst gerne.
Aber wir sind aber mittwochs auch schon im Brass. Aber insofern Donnerstag richtig im Brass. Und Freitag sind wir auch im Brass, aber naja, es ist ja.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am 7.10. Premiere Onkel Fisch im Komödchen, so, ich sag mal, so Gott will. Ansonsten,
ansonsten kommen wir auch wieder in die Distel. Also ansonsten wir haben ja auch wieder in die Distel. In unserem Jahresrückblick in die Distel zu kommen. Aber ansonsten guckt euch bitte Deutschland in den Wechseljahren an. Es ist sehr, sehr komisch.
Ja.
Und die Leute, die da spielen, sind großartig.
Ja, also, ja. Gut. Ja. Das lasse ich so stehen und bedanke mich sehr und bis bald, ihr Lieben.
Alles klar. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Kabarett Intim.
Und das war das Gespräch mit den beiden sympathischen Herren aus Köln mit Onkel Fisch. Ich, unglaublich, ich kann Ihnen sagen, wenn ich von diesen Podcast-Aufnahmen in der Distel dann am frühen Abend die Friedrichstraße nach Hause gehe, ich bin immer völlig energetisch und aufgeputscht. Ich fühle mich immer ein bisschen, auch ganz besonders heute wird das sicherlich so sein, als wäre ich gerade auf einer Party gewesen. So viel Kontakt, so viel Input habe ich in diesen Lockdown-Zeiten leider selten. Naja, ansonsten, wenn Sie Lust gekriegt haben, noch mehr zu sehen und zu hören von Onkel Fisch, dann können Sie das gerne tun, auch hoffentlich bald wieder in der Distel. Zum Beispiel einmal natürlich das schon oft erwähnte Stück Deutschland in den Wechseljahren, was Premiere haben wird irgendwann, hoffe ich, im Laufe des Jahres. Das stammt aus der Feder von den beiden. Ansonsten läuft auch noch das Stück Wohin mit Mutti. Ein Erfolgsstück, muss man sagen, hier an der Distel. Zusammengeschrieben von Onkel Fisch, zusammen mit Jens Neutag. Jens Neutag kennen Sie noch aus dem letzten Podcast. Ansonsten möchte ich Sie auch hinweisen, es geht auch weiter mit Kabarett Intim. Nächstes Mal mit einer Einzelperson, das hatten wir hier bei Kabarett Intim noch nie. Aber ich sag mal, wenn das einer schafft, alleine hier im Podcast-Format gegen mich in den Ring zu treten, mit mir in den Ring zu steigen, dann ist er das. Er ist, kann man glaube ich ohne zu übertreiben sagen, einer der meistgebuchten Kabarett-Autoren in diesem Land. Aufzuzählen hier, wie für welche Formate er alles schon geschrieben hat und schreibt, würde das Format dieses Podcastes hier sprengen. Deshalb freue ich mich sehr auf Thomas Lienlüke hier im nächsten Kabarett Intim. Ansonsten bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, wenn Ihr Podcast-Catcher diese Möglichkeit bietet. Lassen Sie auch gerne eine möglichst positive Bewertung da oder schreiben Sie gerne was ins Gästebuch der Distel. Ich lese das, wir lesen das und freuen uns und dann hören wir uns hoffentlich alle bald wieder. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss.
Kaba, Kaba, Kaba. Wir lieben Kabarett Intim.